wir schon über unsere Fehler, über unsere Sünden gesprochen haben, wollen wir auch das Thema Sündenvergebung anschneiden. Nun, ihr habt Aufgabenzeit heute Mittag. Seite 69 habt ihr eine Liste von Bibelversen über Sündenvergebung. Darf ich sagen, dass eigentlich kein Christ durch diese Welt laufen darf, der nicht wenigstens 10 dieser Verse auswendig kennt. Warum? Das sind die meistgebrauchten Verse in der Seelsorge, wenn wir Menschen zum Herrn führen. Um was geht es? Es geht um die Sündenvergebung. Und frag dich einmal, warum hat Gott über 100 Verse über Sündenvergebung in die Bibel hineingeschrieben, wenn wir nur mit einem durch die Welt rasen? 1. Johannes 1,9, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wisst ihr, dass man Menschen nicht einfach über einen Kamm scheren kann? Ich habe festgestellt in der Seelsorge, wenn ich einem Menschen einen Vers sage, der reagiert überhaupt nicht drauf. Ich sage ihm einen anderen, der das Gleiche sagt, aber es anders sagt, und er fängt an zu reagieren. Und so mache ich euch Mut. Lest einmal diese Stellen durch, streicht euch die an, von denen ihr den Eindruck habt, das wäre so ein Vers, mit dem ich arbeiten möchte. Es gibt wenigstens 100 Stellen zu dem Thema Sündenvergebung. Aber ich habe so einige der wichtigsten, der schönsten hier zusammengestellt. Und ich muss sagen, ich liebe sie alle, die hier stehen. Und doch habe ich eine Auswahl für mich, mit denen ich arbeite. Ich habe etwa 10 aus diesem Sammelsurium auf Seite 69, mit denen ich lebe und arbeite. Sucht euch auch, lernt sie auswendig und fangt einfach an, auch mit diesen Versen zu arbeiten. Das wollte ich als kleinen Nachtrag für das Thema meine Sünden noch sagen. Als nächstes Thema, wir verlangen von einem Gastlehrer bei uns, dass er in der letzten Stunde, die er hält, immer einen Test macht. Ja, wir können ja nicht den Test für ihn machen, wenn er gegangen ist. Und so ist Freitag die letzte Stunde des Gastlehrers. Das ist immer jene Stunde, in der er einen Test machen soll. Und ich mache auch einen mit euch. Ich bin nicht gebeten worden, aber ich habe auch nicht gefragt. Ich habe mein letztes Thema als Testthema formuliert. Und wir wollen in diesem letzten Thema so miteinander arbeiten, dass ich merken kann, ob wir in dieser Woche begriffen haben. Wie heißt das? Mein Zustand. Mein Zustand. Das alles, was wir betrachtet haben, können wir auf einem Schaufensterbummel miteinander studieren. Wunderbare Dekoration. Stimmt. Ja, meine Theologie stimmt überein. Er scheint die richtige zu haben, weil er meine hat. Gut, okay. Ja, so denken wir doch, so sitzen wir oft da. Vielleicht, ach, da habe ich was Neues dazu gelernt. Ich bin nicht zufrieden damit. Wenn diese Woche in mir nichts verändert hat, ist sie umsonst. Wie kann ich das merken? Kann er mir nicht hier den Puls fühlen? Das geht nicht. Mein Zustand. Wollen wir ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, über all das, was wir gesagt haben, und dabei uns einige Fragen stellen. So. Jetzt werden wir das Ding drehen. Wir haben über Fleisch gesprochen. Und wir haben gesagt, im theologischen Bereich ist nie die Kiloware gemeint. Also gehen wir gar nicht erst zur Kiloware. Sondern Fleisch, jene gefallene Natur, die die Bibel auch als alten Menschen bezeichnet. Warum alter Mensch? Graue Haare, Glatze? Nein. Alter Mensch im Gegensatz zum neuen Mensch. Das heißt, wir haben den Wiedergeborenen vor uns. Der Wiedergeborene ist ja zweimal geboren, also hat er zwei Menschen. Der Erstgeborene heißt alter Mensch, weil der Neue dazu kam und darum heißt der Zweite neuer Mensch. Und die Bibel arbeitet mit diesen Begriffen. Alter Mensch zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, nach rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, 22.
Aber Sie hatten nochmal gesagt, alter Mensch ist auch noch da.
Ja.
Beide sind da.
Ja, ne? deshalb die Aufforderung, zieht den alten Menschen aus, weil er da ist. Wenn er nicht mehr da wäre, bräuchte ich ihn ja nicht ausziehen. Ja. Okay. Jetzt wollen wir nur auf einem anderen Weg noch einmal dieses Fleisch, diesen alten Menschen untersuchen. Was ist seine Natur? Wie sündig ist seine Natur? Total. Total. 100%. Kein guter Kern, keine Möglichkeit der Reform, gar nichts zu wollen. Die Natur des Fleisches, das Wesen des Fleisches, die Natur des alten Menschen, das Wesen des alten Menschen, ist 100% Sünde. Woher stammt diese sündige Natur? Und woher hat er sie? Und woher hat er sie? Ja, aber wer hat sie ihm gebracht?
Der Teufel.
Was haben wir in Johannes 8, 44 gelernt? Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Vergessen wir nicht, mein alter Mensch, das Thema ist mein Zustand. Wenn ich jetzt im alten Menschen lebe, bin ich eine Festung Satans oder eine Villa Satans, egal wie ich das nenne. Dann sitze ich hier, in der Kurzbibel, dann sitze ich in der Gemeinde als Festung Satans. Denn der alte Mensch ist vom Teufel, die Sünde ist vom Teufel. Sie ist in ihm entstanden und er hat sie in den Menschen hineingetragen. Und die Bibel ist sehr klar an dieser Stelle, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Darum müssen wir ja noch einmal geboren werden, von Gott geboren werden. Das Fleisch kann den Willen Gottes nicht tun. Römer 8, Vers 7 könnt ihr dazu setzen. Römer 8, Vers 7. Das Fleisch vermag dem Gesetz, dem Willen Gottes, nicht untertan zu sein. Es kann es nicht. Du kannst dein Fleisch nie fromm machen. Du kannst es religiös machen, aber nicht fromm, im biblischen Sinne fromm. Du kannst dieses Fleisch nie christlich anstreichen. Die Farbe Christus klebt am Fleisch nie, fällt ab. Nicht möglich. Ich kann mein Fleisch nur polieren, Und was glänzt dann?
Fleisch.
Jeremia sagt, ihr könnt euch mit Lauge waschen und eure Sünde glänzt dann nur umso mehr. Jeremia sagt, das sind großartige Bilder. Kann auch der Leopard seine Flecken wegnehmen? Kann er nicht. Das ist seine Natur. Und ein junger Leopard wird immer mit Flecken auf die Welt kommen. Wenn ich sage immer, dann weiß ich auch, dass ein Mutationsfall eintreten kann. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Der Mutationsfall ist ja nicht im Naturgesetz enthalten. Aber das Naturgesetz sagt, ein Leopard wird nur einen Leoparden bekommen. Und genauso ist es mit uns. Ob wir ein glänzendes Fell haben, ein frommer Sünder sind, oder ob wir ein struppiges, schmutziges Fell haben, ein Sünder in der Gosse sind, ist völlig egal. Unsere Natur ist sündig. Wir haben gelernt, dieses Fleisch ist mein Ich. Wir haben über das Ich gesprochen. Das ist mein Ich. Wenn ich also dick und fett dastehe, dann ist das die Visitenkarte, die ich jedem abgebe. Wenn dieses dicke Ich und wenn dieses Fleisch allein da ist, alter Mensch dann also in Klammern wegfällt, weil kein neuer da ist, das ist das Ende. Tod. Der Sünde Lohn ist der Tod. Wer sündigt, muss sterben. Es gibt gar keinen anderen Weg. Tod heißt hier, jetzt können wir alles wiederholen, dreifach. Tod. Erstens, geistlich, getrennt von Gott. Zweitens, leiblich, ich muss sterben. Und drittens, ewig, ich bin ewig getrennt von Gott. Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe, was ich mir wünsche. Wer bin ich? Ich habe mir ganz groß Gott darüber gesetzt. Gott hat mich geschaffen. Gott hat mir das bestimmt. Wenn das alles ist, nennt die Bibel diesen Zustand den natürlichen Menschen. Den natürlichen Menschen. Wer erklärt den Begriff? Wieso natürlich?
Das sind Menschen, die von Natur aus sind.
Von Natur so geboren. Von Natur so geboren. Das ist natürlich. Es ist wichtig, dass wir diese Schau ganz klar haben. Fleisch, mein Ich, steht unter dem Gesetz des Todes, des Verderbens, der Verdammnis. Das ist mein natürlicher Mensch. Wir sind auf der Straße, wir sind im Gespräch mit jemandem, bei dem wir entdecken, so ist er. Das ist die biblische Visitenkarte seines Lebens. Was braucht dieser Mensch? Der da. Was braucht er? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Was braucht er? Was braucht ein Ungläubiger?
Kein Wissen.
Nie etwas, sondern immer jemand. Annette.
Jemand, der in der
Christus. Christus. Der Mensch braucht Christus. Sind wir vorsichtig? In der persönlichen Evangelisation bieten wir nie etwas an, sondern immer jemand. Der christliche Glaube ist nicht Dogmeninhalt. Der christliche Glaube ist immer eine Person. Und in unseren Gemeinden sitzen viele Christen, die haben ihren Glauben in Dogmen gefasst und nicht in eine personale Beziehung zu Jesus Christus. Prüfe dich selbst.
Obwohl man ja, wenn man mit dem Ungläubigen redet, das sehr schwierig ist, wenn man das jetzt direkt bringt. Du brauchst Nein. Jesus.
Du brauchst Jesus. Wer hat das in Deutschland am klarsten posaunt über X-Radiosendungen? Du brauchst Jesus. Das ist ein geflügelter Satz. Werner Heuffelbach. Du brauchst Jesus. Hunderttausende Male in unserem Land erschollen zu seinen Lebzeiten, über Radio in allen Evangelisationen, als großes Transparent auf Traktaten, du brauchst Jesus. Das ist die beste Evangelisationswerbung, die je gemacht werden konnte. Achtet bitte drauf, unser christlicher Glaube erstickt sehr oft in Dogmen und in Begriffen. Unser christlicher Glaube ist eine Person, Jesus Christus. Und betrachtet euch Christen um euch her, studiert euch Christen, die für euch eine gewisse Faszination ausüben. Versucht einmal mit ihnen etwas näher zusammenzuleben. Achtet einmal, wie sie im Gebet etwa reden. Und ihr werdet feststellen, die beten so, als ob sie den Herrn so gerade vor sich hätten und mit ihm sprechen würden, weil sie eine personale Beziehung aufrechterhalten. Das ist dein Geheimnis. Du wirst nie als guter Christ durch Dogmen befriedigt werden können. Man nennt das in der Theologie die Orthodoxie, die Rechtgläubigkeit. Du kannst vor Kälte, klirrender Kälte erstarren, in toter Orthodoxie. Du gehst an die Gefriertruhe und holst ein Paket Dogma, Vergebung von Sünde, aus der Gefriertruhe. Wenn du es nicht auftaust, kann der andere damit gar nichts anfangen. Du hast ihm zwar was Richtiges, was Gutes gegeben, aber er kann es nicht akzeptieren, ist tiefgefroren. Weil es nicht Fleisch und Blut ist, weil es nicht eine Person ist, weil es nicht Wärme ist, weil es nicht Liebe ist. Und achtet darauf, das wird in vielen unseren Gemeinden total vernachlässigt. Das wird in vielen Evangelisationen vernachlässigt. Es wird etwas angeboten, aber nicht jemand. Und wenn dann der Christ das etwas hat, dann hat er ja, was er suchte, und dann kommt es nie zur Hingabe, dann kommt es nie zu jenem ständigen Gebet, Herr Jesus, ich hab dich lieb.
Kann man dann sagen, der hat sich wirklich entschieden?
Da habe ich keine Frage. Da habe ich gar keine Frage. Nur, sein Christenleben wird nie eine Person ausstrahlen, wird nie von Hingabe gekennzeichnet sein, sondern es wird immer von Rechtgläubigkeit gekennzeichnet sein. Und er passt wahnsinnig auf, dass sein ganzes Leben sich in den Bahnen der christlichen Dogmen abspielt. Und wenn er das geschafft hat, dann fühlt er sich gut. Das ist nichts anderes als pharisäische Gerechtigkeit, mit der er vor Gott steht.
Aber man hat immer gesagt, wichtig sind die Motive, mit denen wir uns... Ja, es ist auch eine Entscheidung, aber was für eine? Ich meine, die Entscheidung besteht doch darin, dass wir Jesus Christus
ihm
übergeben.
Dass wir ihn annehmen und mit ihm nehme ich all das, was ich in Dogmen gefasst habe, an. Aber das ist alles in ihm. Sonst kommen wir dahin wie in Johannes 6, wo die Leute, die gespeist worden sind von Brot, die wollen ihn zum König machen. Und dann sagt er, ihr sucht ja gar nicht mich, sondern ihr sucht nur mein Brot. Erinnert ihr euch, wie wir unsere erste Stunde begannen von dieser Kurzbibelschule? Einkaufszettel, Wunschzettel, Bedarfsliste und Gott ist unser SB-Laden. Aha, da sind wir jetzt zurück.
Ich meine, da muss man dann aufpassen, wenn man sagt, ich habe mich entschieden und man hört dann so raus, dass der eigentlich nur meint, ja, durch die, also die Liebe hat mich oder die Gesetze haben mich irgendwie so...
Da bin ich ganz vorsichtig. Wenn ein anderer redet oder betet, dann sage ich immer, Herr Jesus, du hörst das und du weißt das richtig einzuordnen. Du Du hast mich nicht zum Chirurgen bestimmt, der das jetzt seziert und untersucht. Das bin ich nicht. Du hast mich nur zu deinem Zeugen berufen. Und ich bin nur da, um für dich zu zeugen. Aber bitte lernt das. Lernt das in eurem Leben. Ihr werdet bei allem guten Christsein irgendwo innerlich unbefriedigt, unerfüllt, leer bleiben, wenn es nicht die Person Jesus Christus ist, sondern nur Dogmen.
Kann man sagen, ein Christ geht von der Haltung aus, Herr Jesus, jetzt gib mal dein Leben in mir, wie du willst.
Paulus sagt, ich lebe doch nicht, ich Christus lebt in mir. Was braucht der natürliche Mensch? Er braucht Jesus Christus. Was geschieht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird? Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Aha, jetzt wird jener, vorgestern, tote Geist, lebendig. Das heißt, er tritt in Verbindung mit Gott. Er nimmt Gemeinschaft mit Gott an. Jetzt habe ich in mir einen neuen Menschen. Was geschieht in der Wiedergeburt? Nicht. Keine Reformation meines alten Menschen. Mein schwarzer Alter wird nicht gebadet in der Wiedergeburt und kommt dann dunkelgrau hervor. Und Heiligung besteht dann nicht darin, dass ich an diesem dunkelgrauen tüchtig schrubbe, bis er mittelgrau ist. Und dann gehe ich auf eine Freizeit und dann komme ich hellgrau von der Freizeit wieder. Und natürlich, wir wachsen ja alle, wenn ich dann mal 20 Jahre gläubig bin, bin ich dunkelweiß. Wisst ihr, dass es viele Christen gibt, die so leben, die tatsächlich meinen, dass ihre alte Natur irgendwann mal ein bisschen was kapieren soll und nicht immer so grundverderbt sein soll? Viele Christen meinen, im Laufe des Christseins wird mein schlechter alter Mensch ein bisschen besser werden. Das ist völlig verkehrt. Das ist keine Lehre der Bibel. Die Bibel lässt den alten Menschen, wie er ist, und die Bibel setzt in der Wiedergeburt einen neuen Menschen daneben. Die Bibel wird mit dem geistlichen Leben nie etwas doktern an meinem alten Menschen. Wollen wir die Visitenkarte des neuen Menschen schnell anschauen? Welche Eigenschaft hat er? Heilig. Heilig. Wie heilig ist der neue Mensch? Wie heilig ist der neue Mensch? Richtig? Wie heilig ist der neue Mensch? An mir ist es nicht zu lesen, nur da vorne. Annette. Klaus.
So heilig wie Jesus Christus.
Ach. So heilig wie Christus, denn was ist der neue Mensch? Wie viele ihn aber aufnahmen, das ist doch Jesus Christus in mir. Wir sagen doch Christus in uns. Denk mal an die Briefliteratur. Wie viele Dutzende Male Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist der neue Mensch? Der neue Mensch ist gar nichts von mir. Der neue Mensch, das ist Christus in mir. Wie heilig ist der neue Mensch? Absolut heilig. Wie heilig? So heilig wie Christus. Es ist Christus in mir. Woher habe ich diesen neuen Menschen? Wo kommt er her?
Wird von oben geschenkt.
Gott geboren. Der ist göttliche Natur. Das ist göttliche Natur. Diesen Menschen habe ich von Gott. Jetzt könnte ich viele Stellen aufzählen. Johannes 1, 13, 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem geblüht, noch von dem Willen des Fleisches, sondern von Gott geboren sind. Von Gott geboren. 2. Petrus 1, 4, ihr seid göttlicher Natur teilhaftig geworden. Erinnert ihr euch an Adam im Paradies? Wir haben die Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen Adam im Paradies und einem Wiedergeborenen? Was für ein gewaltiger Unterschied. Christus in uns. Adam war von Gott geschaffen, wir sind aber göttlicher Natur. Adam war nicht von Gott geboren, Adam war von Gott geschaffen. Adam war ein Geschöpf Gottes. Wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Ich will noch weitermachen, wegen der Zeit, die ich auch auf die Uhr. Ist der neue Mensch fähig, den Willen Gottes zu tun? Haben wir den Beweis? Haben wir ein TÜV-Siegel auf dem neuen Menschen, dass er den Willen Gottes auch tun kann? Muss ich Angst haben, dass ich morgen den Willen Gottes nicht erfüllen kann, weil ich nicht weiß, ob der neue Mensch dem gewachsen ist? Uwe? Wieso weiß ich das? Was lese ich auf dem TÜV-Siegel des neuen Menschen?
Heiliger Geist.
Peter?
Es steht im Epheserbrief, dass wir die guten Werken wandeln, die zuvor bereitet sind.
Nein. Christus hat sein Leben vorgelebt und was war sein Gebet? Haben wir gestern darüber gesprochen, Vater. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der hier auf Erden ausgelebt hat, was der Wille Gottes verlangte, der lebt jetzt in mir. Ist er fähig, den Willen Gottes zu tun? Aber sicher. Ist er fähig, mich morgen einen Weg zu führen, den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich bereit bin, den zu gehen? Ja. Natürlich. Der Herr in mir ist zu allem fähig. Warum geschieht es dann nicht? Die Frage kommt gleich. Was ist das Ende dieses Menschen? Leben. So. Was geschieht, wenn ich sterbe? Was geschieht, wenn ich sterbe? Christoph? Wenn ich sterbe, wird mein alter Mensch nicht mehr da sein. Das ist der vollendete Christ. Das werden wir nur erleben, wenn wir hier auf Erden unsere Augen schließen. Das geschieht nicht hier auf Erden. Was sagt Paulus nach 30 Jahren Bekehrtsein und Dienst in Philipper 3? Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder vollkommen am Ziele, das Wort Telos steckt dort drin, am Ziele angekommen wäre. Ich jage ihm nach, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Immer noch unterwegs. Vollendung, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Dann. Also, da müssen wir noch warten. Heute sieht es so aus. Was ist jetzt unser Alltagsproblem? Was ist das Problem dieses Menschen, den wir hier sehen? Uwe. Wer hat Streit miteinander? Das ist doch klar. Da, die zwei. Das ist die ständige Auseinandersetzung. Wie oft kann ich mich bekehren? Einmal, jetzt habe ich Christus aufgenommen. Wie oft kann ich nicht und muss ich mich für Christus entscheiden? Heiligung, Hingabe? Hunderte Male. Immer wieder. Immer wieder stehen Wege vor mir. Und in meinem Herzen gibt es nur einen Thron. Niemand kann zwei Herren dienen. Jetzt guckt mal schnell her, wie unterschiedlich diese zwei Herren sind. Ihr braucht nur die Herkunft, teuflisch und göttlich, einmal herauszugreifen. Was ist in mir? Die Möglichkeit, dass Satan mich regiert, die Möglichkeit, dass Gott mich regiert. Gibt es dazwischen was? Nein. Können beide regieren? Nein. Das wird Gott nie akzeptieren. Das ist zwar, was wir gerne machen. Wir machen ein Teilzeitchristentum. Wir sitzen auf dem Thron, stellen einen Stuhl neben den Thron und sagen, lieber Herr, komm, setz dich daneben, mit dir geht es besser. Wir schließen eine christliche Versicherung ab. Auf der einen Seite sagen wir, danke, dass du uns die Sünden vergeben hast, danke, dass es uns so gut geht, danke, dass ich wunderbare Gemeinschaft gefunden habe, aus einer kaputten Familie heraus bin ich plötzlich in die Familie Gottes hineingekommen und wer hat nicht schon festgestellt, dass die geistlichen Bande viel tiefer gehen als die Blutsbande, wenn Menschen noch ungläubig sind? Ist doch herrlich, in der Schar von Kindern Gottes zu leben. Das genießen wir alle. Und wenn es dann um Führung geht, wenn es dann um das Ausleben meines Alltages geht, dann schreibe ich immer so ganz verschämt einen Zettel und schiebe ihn dem Herrn rüber. Herr, ich habe dann heute das und das vor. Gell, du segnest mich dann und du bewahrst mich und du gibst mir alles, was ich brauche. Dankeschön. Und dann kommt der nächste Zettel. Wer sitzt auf dem Thron?
Ich. Sag Gott dann nicht in die Situation hinein.
Und wer soll,
ich kenne dich nicht.
Und wer soll mir helfen? Der Herr. Darf ich eines sagen? Wenn das nicht der Fall wäre und er das nicht täte, würde keiner von uns hier sein. Das ist nämlich seine Eigenschaft als Heiland. Will er nur Heiland sein in meinem Leben? Will er nur der Retter sein in meinem Leben? Warum hat er mich gerettet? Um mein Herr zu werden. Ach so, das ist was anderes. Und so haben wir einen Christen, der zwar Christus angenommen hat, deshalb ist er Christ, aber wie nennt die Bibel ihn? Einen fleischlichen Christen. Warum heißt er fleischlich? Weil sein Fleisch regiert. Ich könnte genauso gut sagen, einen nichthaften Christen. Da schreibt der Paulus an die Korinther in 1. Korinther 3. Liebe Korinther, ich konnte nicht mit euch reden, als mit Geistlichen, vom Geist regiert, sondern als mit Fleischlichen. Ihr zankt euch untereinander. Ihr lebt nach menschlicher Weise, sagt er dort. Was haben wir in diesen Tagen immer wieder gesagt? Die Horizontalebene. Ihr lebt nach vernünftiger Meinung dieser Welt. Aber ihr seid Christen. Und er sagt, ihr seid Babys in Christus. Obwohl ihr 15 Jahre gläubig seid, seid ihr noch immer Flaschenkinder. Wie viele davon gibt es in unserem Leben? Es sind alles jene Konsumentenchristen, die immer nur kommen, ist die Flasche zu warm, dann schreien sie, ist sie verstopft, dann schreien sie. Bloß nichts tun selber. Nur sich füttern lassen, sich pflegen lassen. Geht's nicht gut, schimpft man auf den Pastor, hat mich schon lange nicht mehr besucht. Geht's nicht gut, die Geschwister lassen einem auch total im Stich. Könnt ihr sehen, wie das Baby von der Beate, von dem Baby wird nichts erwarten. Die Beate ist nur für das Baby da. In 10 Jahren möchte ich die Beate sehen, wenn das Mädchen dann nicht anfängt, Geschirr zu spülen, abzutrocknen. Und so weiter, und so weiter. Die Beate setzt heute alles ein, ihr ganzes Leben ein, ist bereit, Tag und Nacht für das Kind da zu sein, mit nur einem Ziel, das ist weg. Was macht der Herr in meinem Leben? Warum diese Kurzbibelschule? Warum tut er all das in meinem Leben? Warum ist er bereit, als fleischlicher Christ mir Tag für Tag zur Seite zu stehen, mein Heiland zu sein, der mir immer wieder vergibt, der mir immer wieder aufhilft, weil er wartet, 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 auf was? Bis ich aus dem Teilzeitchristentum erwache und sage, Herr, du bist ja mein Herr. Was geschieht dann? Wie kann das geschehen? Ich kann ja meinen Alten nicht vom Thron stoßen. In diesen Tagen haben wir gesagt, Römer 6, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 4, 24, die, die Christus angehören, haben ihr Fleisch mitsamt den Lüsten und Begierden gekreuzigt. Ich lebe, ich als Person, ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2,20. Ich werde mit mir nicht fertig. Aber Christus ist mit mir fertig geworden. Vor 2000 Jahren hing er am Kreuz und dort hing ich mit am Kreuz. Vor 2000 Jahren hat er meine Sünde an seinem Leib auf das Holz getragen. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Und was ist in diesem Augenblick geschehen? Ich war frei. Meine Sünde ist vergeben. Was ist aber vor 2000 Jahren im genau gleichen Augenblick auch geschehen? Er hat nicht nur meine Sünde getragen, sondern wir sind, Römer 6,6, samt ihm gekreuzigt. Ich bin dort gekreuzigt mit ihm. Wie erfahre ich das? Genau auf die gleiche Weise, wie ich die Vergebung meiner Sünde erfahre. Du gehst auf deine Knie und du sagst, Herr Jesus, danke, dass du nicht nur für mich gestorben bist, sondern ich mit dir gestorben bin. Hier ist die Herrschaft über mein Leben. Du regierst mein Leben. Danke. Genauso geht. Ein Glaubensschritt. Nur im Unterschied zur Bekehrung. Jetzt bin ich gekreuzigt. Ich hänge also jetzt dort mit dem Herrn. Und was kommt der Versucher mir einflüstern? Genau das, was er dem Herrn am Kreuz eingeflüstert hat. Steig herab vom Kreuz und hilf dir selbst. Da bist du am Morgen aus deiner stillen Zeit gekommen mit diesem wunderbaren Geschenk. Danke, Herr. Ich darf mit dir gekreuzigt sein. Du lebst in mir. Du begegnest irgendjemand. Der schmeißt dir einen unschönen Satz am Kopf. Und schon steht der Teufel da und sagt, komm, hilf dir selber. Das lässt er ja nicht sitzen auf dir. Ach so. Und was tust du in diesem Augenblick? Du nimmst dein Leben wieder in deine Hand und lebst wieder ein Teilzeitchristen. Dir selber. Da fühlst du irgendwo in deinem Alltag, dass du gestochen bist. Ein Toter spürt nichts. Das ist immer ein Beweis, dass der Alter lebt. Dann geh ganz schnell zum Herrn. Ich bin mit Christus gekommen. Kannst du sehen, wir entscheiden jeden Augenblick, wer auf dem Thron unseres Lebens. Da gibt es jene berühmte Geschichte vom Missionaren, vom Indianer. Der kommt zum Missionar und sagt, du Missionar, da drin zwei Hunde, weißer Hund und schwarzer Hund. Und die beiden gegeneinander. Der Missionar sagt, welcher gewinnt? Da sagt der Indianer, der, den ich füttere. Zwei gegeneinander, welcher gewinnt? Der, den ich füttere. Wissen wir, um jene Zeiten, wo es uns geistlich gut geht, weil wir den neuen Menschen füttern mit diesem Wort. Wundern wir uns, wenn der neue Mensch schlaff erlahmt, weil wir am Morgen in den Tag hineingehen und ihm nichts gegeben haben? Jammern wir dann am Abend, dass der alte Dicke, dass der alte dick und fett geworden ist und den neuen verdrängt. Haben wir ja gemacht. Wir haben den neuen nicht gefüttert. Die Gebetsgemeinschaft, die Gemeindestunden, das sind alles gewaltige Fütterungsstunden unseres neuen Menschen, wo der neue Mensch gestärkt wird. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Was ist Heiligung? Heiligung ist, es kommt immer mehr vom Herrn in meinem Leben zum Vorschein. Ich unterdrücke nicht das Fleisch, das werde ich nie schaffen. Das werde ich nie schaffen. Ich bringe mein Fleisch ans Kreuz. Dass das nicht so ganz einfach ist, das kann ich vielleicht mit dem Bild darstellen. Du sitzt auf dem Thron
wie kommt der Herr auf den Thron? Du musst die Stufen hinuntersteigen und dann nimmt er Platz. Und seht, das ist das, was keiner von uns liebt. Wir verzichten nicht gern auf unsere Pläne, auf unsere Wünsche, auf unser gemütliches Leben. Wir haben uns unser Leben ausgestaltet. Und das alles jetzt einfach loszulassen, der Preis ist zu hoch, dann bleibst du sitzen auf dem Thron. Diese Stufen hinunterzusteigen, das ist das, was keinem von uns gefällt. Das heißt sterben. Das ist das, was in den Briefen geschrieben steht. Zieht den alten Menschen aus. Der Kolosserbrief sagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Das heißt nicht, das Messer nehmen und meine Lüste anfangen zu erstechen. Das werde ich nie schaffen. Ich werde nie Sieger über Satan, denn meine alte Natur ist ja von ihm. Sondern das heißt, meinen eigenen Willen, meine eigenen Vorstellungen lege ich auf den Altar. Herr, du regierst. Und dann kommt ein Leben, wie wir es uns unter Christenleben eigentlich vorstellen. Aber der Preis muss bezahlt werden. Und so gehe ich nicht aus dieser Kurzbibelschule und mal euch eine wunderbare aufgehende Sonne von heute an nur noch high und happy. Nein, es gibt jene Stunden, die der Herr mit Tränen auf den Knien ringend in der dunklen Nacht in Gethsemane durchgekämpft hat, und die werden keinem von uns erspart bleiben. Da, wo du das Letzte hergibst und sagst, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann bricht Gottes Segen durch unser Leben hinein in eine Welt, da wo er uns hingestellt hat. So wie beim Herrn am Kreuz. Dieser Weg war der einzige Weg für unsere Rettung. Und da, wo Gott uns gebrauchen will, wird es nur möglich sein, wenn er durch uns leben kann. Wollen wir miteinander beten?